Ich möchte beten. Vater, ich danke dir, dass wir an diesem Tag in der Gegenwart Jesu uns versammeln dürfen. Danke, Jesus, dass du hier bist. Du bist derjenige, der zu uns sprechen willst durch deinen Heiligen Geist. Und wir verlassen uns drauf jetzt. In deinem Namen. Amen. Wie viel bedeutet dir Gottes Liebe? Und in diesem Zusammenhang möchte ich eine Stelle aus Jakobus 4 vorlesen, ab Vers 1. Ich lese erstmals Kapitel 4, Verse 1 bis 5. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr bittet und empfängt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ? Wie viel bedeutet dir Gottes Liebe? Und erstmals müssen wir begreifen, wie tief die Liebe Gottes ist. Wie vollkommen die Liebe Gottes ist. Ich habe das mir aufgeschrieben, weil es so wichtig war, dass wir unsere Gedanken damit füllen heute Nachmittag. Gott liebt uns genauso sehr, wie er Jesus liebt. Sein eingeborener, geliebter Sohn. Und Gottes Liebe ändert sich nicht, weil er unwandelbar ist. Gottes Liebe hat kein Ende, weil er unendlich ist. Gottes Liebe hat keinen Mangel, weil er vollkommen ist. Und Gottes Liebe wird immer siegen, denn Gott ist allmächtig. Und wenn er uns in Jesus begegnet, hat er mein Bestes im Sinne. Und er hat ein übermäßiges Verlangen danach, mir Gutes zu tun. Gottes Liebe. Es steht in Römer 5, 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und es ist sehr wichtig zu erkennen, wir sind zweifache Weise von Gott in Besitz genommen. Er hat einen Anspruch auf unser Leben aus dem Grund, er ist der Schöpfer. Deswegen bin ich hier. Aber nicht nur das, der Schöpfer kam, um das zu erwerben, das zu erkaufen, was ihm schon gehört. Indem Jesus mich erkauft hat. Und hier lernen wir, dass der Grund seiner Liebe liegt allein in ihm und nicht in mir. Versuche den Grund für Gottes Lieben in deiner Person zu finden, dann wirst du an dich selbst scheitern und du wirst die Liebe Gottes zweifeln. Denn der Grund für die Liebe Gottes in meinem Leben liegt in ihm und nicht in mir. Es heißt in der Schrift, als ich noch ein Sünder war, kam er auf mich zu und er ist an meine Stelle gestorben. Der Grund seiner Liebe liegt in ihm und nicht in mir. Du kannst nicht so tief fallen, dass die Tiefe seiner Liebe dich nicht erreichen könnte. Du kannst nie so weit weglaufen, dass die Weite seiner Liebe dich nicht finden könnte. Du kannst nie so schlecht sein, dass die Breite seiner Liebe dich nicht willkommen heißen könnte. Und nicht nur das, seine Liebe geht weiter. Bei der Wiedergeburt Kommt Jesus persönlich in meinem Leben hinein durch die Gegenwart seines Geistes? Und Wunder alle Wunder, er vereint sich mit mir und schenkt mir seine eigene Gegenwart. Und wenn wir singen, ich will Jesus näher sein, wenn du Jesus empfangen hast, kannst du Jesus nicht näher sein. Ich weiß, was wir damit meinen. Aber er hat sich mit mir vereint und er hat mir seine Person anvertraut. Und ich habe eine intime Beziehung mit Jesus wie keine andere Beziehung. Und deswegen heißt es in 1. Korinther 6, wer aber dem Geist oder dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes, denn in euch ist, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und es ist so wichtig, vor allem in der Mission, dass man in diese Liebe sich ruht und seine Sicherheit findet. Denn wenn das nicht der Fall ist, werden wir von anderen das Unmögliche verlangen und wir werden anderen nachgehen, um das zu holen, was Jesus allein uns schenken kann. Und wir werden unrealistische Forderungen an andere Menschen stellen, sogar Ehepartner, Kinder, Freunde, Leiter, die sie nie erfüllen können, weil ihre Liebe reicht nicht aus. Und das führt zu Streit, zum Konflikt, Enttäuschung, Streitereien, auseinandergehen. Und ich mag das Wort von Oswald Chambers, der einmal gesagt hat, nimm recht viel von Gottes Liebe in dich auf. Dann verlangst du nicht mehr das Unmögliche von menschlichen Beziehungen. Gottes Liebe. Und hier in diesem Text heute Nachmittag haben wir es von der Eifersucht Gottes. In Vers 5, eine Art und Weise, wie wir das lesen können, wäre folgendes. Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns Wohnung gemacht hat. Gottes Liebe ist eine vollkommene, selbstlose Liebe. Gottes Liebe fordert niemals unsere Treue, aber sie hat unsere Treue unbedingt verdient. Und seine Liebe umwirbt uns, aber sie wird sich niemals aufzwingen. Und interessanterweise, Liebe geht immer ein Risiko ein. Und interessanterweise, Jesus hat sich ein Stück weit verletzbar gemacht. Und er nimmt Wohnung in meinem Leben und er verlangt und sehnsüchtig verlangt er diese Liebe von meiner Seite. Aber das ist nicht garantiert. Und wenn der Geist Gottes bei mir einkehrt, wir haben nicht mit einer unpersönlichen Macht zu tun. Wir haben mit einer Person zu tun. Eine Persönlichkeit, die Eigenschaften einer Persönlichkeit hat, genau wie wir. Und er hat sich verletzbar gemacht. In Jesus sein Leben, wenn man die Evangelien liest, er ließ es zu, dass mehr Menschen von ihm weggegangen sind, als die sich bekehrt haben. Viel mehr sind Jesus weggegangen. Und einmal am Ende seines Lebens hat er auf Jerusalem geschaut und hat geweint. Vor Trauer, denn seine errettende Liebe wurde nicht angenommen. Und das hat sein Herz gebrochen. Und wir gehören zu einem Retter heute mit einem zerbrochenes Herz. Denn genauso wie er damals geweint hatte, der hat seit dem Tag geweint. Als Menschen von seiner rettenden Liebe weggegangen sind und sich zufrieden gegeben haben mit etwas dermaßen mangelhaft und nicht zufriedenstellend, und er trauert darüber. Jesu Liebe bewegt ihn zum Eifersucht. Und wenn wir von der Eifersucht Gottes sprechen, es ist nicht so, als ob er auf uns eifersüchtig ist, weil wir etwas haben, was er nicht hat. Sondern er ist eifersüchtig für uns. Er will uns. Er will meine ganze Person in Besitz nehmen mit seiner Liebe. Deutsch ist nicht meine Muttersprache, und deswegen, wenn ich gewisse Worte lese, da denke ich ein bisschen mehr darüber nach. Und als ich dieses Wort gelesen habe, er ist eifersüchtig, dachte ich an die kostbaren Geschwister, mit denen ich einmal im Jahr zu tun habe, auf eine Freizeit, die in der Sucht gefangen waren und frei geworden sind. Und sie erzählen von ihrer Vergangenheit in der Sucht. Und sie sagen sehr oft, ich war so süchtig, ich könnte es nicht lassen. Ich wollte, aber konnte nicht. Und diese Eigenschaft verbirgt sich in der Liebe Jesu. Er kann das nicht lassen mit uns. Es ist, als ob er süchtig ist nach uns. Er kann uns nicht allein lassen. Und er sehnt sich mit einer unendlichen Sehnsucht nach unserer Person. Er ist sehnsüchtig. Er ist eifersüchtig. Und seine Liebe ist so vollkommen, dass diese Liebe ihn mit Eifersucht füllt. Heutzutage ist das so, es ist fast leider normal geworden, dass wir erwarten nicht mehr die Treue in menschliche Beziehungen. Wir erwarten das nicht mehr. Ich war erstaunt, ich war im Internet, da gibt's Websites heutzutage. Seitensprung.de, First Affair, Seitenspruch oder Seitensprung mit Niveau. So sind wir drauf heute. Wir erwarten die Treue nicht mehr. Aber die Liebe Jesu ist anders. Er ist absolut treu. Und wenn ich meine Treue ihm nicht schenken kann, dann trauert er. Meine Frau Gabi und ich, wir haben eine sehr gesegnete, sehr gute Ehe. Wenn ich heimkäme von einem Reisedienst und ich kam durch die Tür und sagte, Schatz, hallo, ich bin da. Und da kam keine Antwort drauf. Da würde ich im Arbeitszimmer gehen und sagen, Schatz, ich bin wieder da. Keine Antwort, sie ist nicht da, im Wohnzimmer nicht da. Ich gehe hoch und mache die Tür auf zum Schlafzimmer und finde meine Frau mit einem anderen Mann im Bett. Wenn ich darauf reagieren würde, oh, sorry, also ich gehe mal runter und warte. Dann hättest du jeden Grund, meine Liebe in Frage zu stellen. Meine Liebe würde das nicht aushalten. Und Jesu Liebe hält das nicht aus, wenn ich mich im Bett befinde mit einer anderen Liebhaber in meinem Herzen. Das zerbricht sein Herz. Wenn etwas oder jemand eine Stelle hat, die ihm allein gehört, natürlich meldet er sich. Er kann nicht anders. Eben, wir haben mit einer Person zu tun, der uns bewohnt mit seinem Geist. Deswegen sagte Paulus in Philipper 4, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Betrübt ihn nicht. Der Geist Gottes kann betrübt werden. Und da sitzt man hier bei einer Jugendmissionskonferenz und man fragt sich, was hat das überhaupt mit Mission zu tun? Alles. Denn wenn der Heilige Geist in meinem Leben betrübt ist, da bleibt er gegenwärtig, aber wird kraftlos sein. Und ich werde mein Amt behalten und meine Arbeit betreiben. Und ich kann, wenn der Heilige Geist mich nicht füllt und zu diesen Taten bewegt, ich kann nur tote Werke erzeugen. Aber nur tote Werke. Und es gibt niemanden, der so müde ist, der versucht, die Arbeit Gottes in der Kraft des Menschen zu vollenden. Es geht nicht. Ich werde tote Werke erzeugen können, aber nichts anderes. Nichts, was für die Ewigkeit zählt. Warum? Der Heilige Geist ist gegenwärtig, aber betrübt und nicht mehr wirksam. Eben wie ich vorher sagte, ich werde Dinge von anderen Menschen verlangen, von ihrer Liebe, die sie mir niemals geben können. Denn ihre Liebe ist eine vergängliche Liebe. Ihre Liebe ist eine unvollkommene Liebe. Und ich werde mit meinen Mitarbeitern umgehen und Dinge von meinen Mitarbeitern erwarten, die sie mir nicht geben können. Ich werde Dinge von meinem Dienst erwarten, die mein Dienst mir nicht schenken kann, weil nur Jesus kann das schenken. Und wir werden unzuverlässige Leiter sein und Diener. Wir werden nach Harmonie suchen und wollen unter unsere Mitarbeiter und dadurch können wir die Wahrheit unter uns verletzen. Weil wir suchen die Liebe unter sie und nicht bei Jesus. Und wir werden diplomatisch und wir werden nicht mehr gerade stehen können. Und noch was dazu, es kann sogar kommen, wie es in Jakobus 5 oder 4 steht, wir werden mit Gelüsten gefangen genommen. Werden heucheln und eine Art von Leben betreiben, das der Herr nicht ehrt. Wir sprechen oft von der bedingungslosen Liebe Gottes. Und ich verstehe, was wir damit meinen. Aber ob wir die Liebe Gottes erfahren, ist wohl mit einer Bedingung verbunden. Und Jesus hat es zum Ausdruck gebracht in Johannes 15, 9. Da sagt er, bleibt in meine Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meine Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seine Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude voll werde. Bleib in meine Liebe. Das heißt, wenn ich nicht zufriedengestellt bin in der Liebe Gottes, es liegt nicht daran, dass Gott sich bewegt hatte. Es liegt daran, ich habe mich von der Liebe Gottes wegbewegt. Das Problem liegt bei mir und nicht in ihm. Und Jesus verlangt dieses Gehorsam, damit wir diese Freude haben. Es steht in Kolosser 1,13, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Ich lebte 6 wunderbare Jahre in Kanada. Und die kanadische Regierung war so großzügig, sie haben mir gesagt, also Mr. Reed, Sie sind Amerikaner, aber in Ihrem Fall dürfen Sie Kanadier werden. Und so habe ich mich angemeldet, How to Become a Canadian Klasse. $200 dafür bezahlt und dann dürfte ich Kanadier werden. War super. Ich ging in einen Gerichtssaal und da saß eine Frau mit 2 Canadian Mounties, diese Polizisten in dem besonderen Anzug und einen Hut drauf. Und sie hatte uns unsere Rechte und Pflichten vorgelesen. Und dann kam dieser Moment, als ich Kanadier wurde. Sie sagte, wir stehen jetzt auf. Und ihr dürft eure Treue schwören, und zwar die Königin Englands gegenüber. Habe ich gemacht. Und da wurde ich Kanadier. Und jetzt habe ich Doppelpass. Und es ist sehr schön. Denn in einige Länder würde ich am liebsten einen kanadischen Pass vorweisen als meinen amerikanischen. Meine liebe Kanadier, Sie erlauben eine doppelte Staatsbürgerschaft. Und dann fragen mich Freunde manchmal, ja Peter, du bist über 25 Jahre in Deutschland, wann wirst du endlich mal Deutsche? Und dann sage ich, oh, die Deutschen, die sind ein bisschen enger als meine kanadischen Freunde. Sie sind ganz lieb und sie haben mir ein unbegrenztes Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis gegeben. Aber sollte ich Deutsche werden, da würden sie daherkommen und sagen, Mr. Reed, Sie dürfen beide andere Pässe bitte abgeben. Das kann ich irgendwie nicht. Im Reich Gottes gibt es keine doppelte Staatsbürgerschaft. Und das im Reich Gottes, das ist ähnlich wie die deutschen Behörden sich mir gegenüber verhalten. Peter, du gibst deine andere Staatsbürgerschaft auf. Er hat uns befreit aus der Gewalt der Finsternis, damit wir Bürger sind in dem Reich seines geliebten Sohnes Jesus. Und wenn ich zu Jesus Ja sage, dann bin ich Mitbürger Gottes. Dann bin ich ein Staatsbürger sein himmlischer Reich. Und das heißt automatisch, ich habe Anspruch auf ein anderes Reich nicht. Und darauf kommt es an. Und vielleicht haben wir schon längst Ehebruch mit Jesus betrieben. Ehebruch in der englischen Sprache, das heißt unrein machen durch eine Mischung. Mein Problem ist nicht, dass ich morgen aufstehe und sage, Jesus, ich will dich gar nicht mehr. Mein Problem ist folgendes. Ich sage in meinem Herz, ja, Jesus, ich will dich, aber ich will eine Menge andere Liebhaber in meinem Herzen pflegen. Ich will, wie wir so schön sagen, auf zwei Hochzeiten tanzen. Nicht, dass ich tanzen möge, aber es geht drum. Die Schrift nennt uns Ehebrecherinnen. Wenn etwas oder jemand eine Stelle übernommen hat, wobei der Heilige Geist betrübt ist, sich zurückgezogen hatte und nicht mehr wirksam ist. Und Jesus, sein Herz ist zerbrochen. Was mache ich in dem Fall? Es heißt in Jakobus 4, Vers 6, er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen, wie es so schön heißt. Demütigt euch vor dem Herrn, und er wird euch erhöhen. Die Gnade Gottes ist größer als meine Sünde und nicht umgekehrt. Und das demütigt uns. Das Wesen der Gnade ist folgendes. Gnade ist etwas Unverdientes. Und wenn man heute Nachmittag hier sitzt und man weiß ganz genau, ich verdiene nicht die Liebe Gottes. Ich habe das nicht verdient. In der letzten Zeit habe ich zu viel Flirts in meinem Herzen gehabt. Ich habe zu viele Liebhaber. Die Gnade Gottes ist größer. Und es ist sicherlich unverdient, aber es gibt eine Bedingung. Manchmal sprechen wir von der Gnade Gottes in einer Art und Weise, die schlechthin nicht mehr mit der Schrift übereinstimmt. Die Gnade Gottes ist gekuppelt an eine Bedingung. Und hier heißt es, demütigt euch vor dem Herrn. Und der erste Schritt der Demut heißt, ich bekenne, dass ich hochmütig bin und hochmütig gehandelt habe und Jesus verachtet habe. Das ist die Bedingung. Und wie ich oft sage, Gottes Geist ist wie Wasser. Er fließt immer bergab und ist dort zu finden am tiefsten Ort. Gottes Geist kann das nur füllen, was leer ist. Und die Liebe Gottes kann sich nur dort ausbreiten, da wo ein Herz in alle Demut kommt und sagt, ich war hochmütig. Ich wollte ein Liebhaber in meinem Herzen gleichzeitig mit Jesus pflegen. Und ich erkenne das. In Lukas 15, das spricht Jesus von verlorenen Schafe, und dann haben wir natürlich diese wohlbekannte Geschichte von dem verlorenen Sohn. Der gute Hirte geht seine verlorenen Schafe nach, aber in der Geschichte vom verlorenen Sohn, der Vater wartete, bis der Sohn heimkam. Das ist der Unterschied. Und in unserem Text heute heißt es, naht euch Gott und er wird sich euch nahen, aber er wartet auf uns. Was bedeutet mir die Liebe Gottes? Will ich zurückkommen? Und in der Geschichte von verlorenen Sohn, der verlorene Sohn kommt in Trauer, zögernd. Er kommt schmerzhaft im Herzen zurück. Und da sehen wir in dieser Geschichte, der Vater hat auf ihn gewartet und als er ihn von der Ferne gesehen hatte, da läuft er hin und begegnet der Sohn, bevor er nach Hause gekommen ist. Und das ist das einzige Mal in der Schrift, da wo der lebendige Gott sich beeilt. Sonst ist er ruhig, hat er Zeit und hat viel Geduld. Aber da, als er seinen verlorenen Sohn auf dem Weg gesehen hatte, da hat er sich beeilt. Das ist die Gnade Gottes. Das ist die Liebe Gottes, die sich zum Ausdruck bringt, wenn ein Mensch bußfertig ist und traurig kommt. Und liebe Freunde, wir werden unendlich mehr durch unsere Tränen lernen als unsere Lachen. Komm weinend, aber komm. Komm zögernd, aber komm. Komm, ihr Wankelmütigen, ihr Unentschiedenen. Und wenn es darauf ankommt, eine Antwort auf diesen Anspruch der Liebe Gottes, wenn wir sagen, maybe, vielleicht, nicht jetzt, ich kann nicht, später, keine Ahnung. Das gilt nicht. Wir sind eine gelähmte Gemeinde wegen dieser Unentschlossenheit. Und wie Elia einmal das Volk Gottes gesagt hat, er sagte, warum hinkt ihr zwischen zwei Meinungen? Warum hinkt ihr zwischen Gottes Liebe und das, was sowieso nicht zufriedenstellt? Herr, wo sonst gibt es einen Gott wie dich? Du hältst nicht immer an deinem Zorn fest, denn Güte und Liebe zu erweisen macht dir Freude. Es gibt Platz in meinem Leben und in deinem Leben für eine überragende Liebe, aber nicht zwei. Jesus sagte, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder liebst du den einen und hasst den anderen oder umgekehrt. Als Gabi und ich geheiratet haben, in der Kirche an Manzell in Fischbach am Bodensee, da stand ich vor dem Pfarrer, wir beide, und zuerst wurde ich gefragt. Peter, nimmst du Gabi als deine Frau? Wenn meine Antwort wäre, vielleicht. Es wäre die Katastrophe. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Gemeinde reagiert hätte und sowieso meine fast Frau? Wie reagiert Jesus auf ein Maybe? Nee, ich sagte ja mit Gottes Hilfe. Und als ich ja mit Gottes Hilfe meine Frau versprochen habe, habe ich automatisch alle anderen Frauen der Welt nein gesagt. Mit dem einen Ja. Jesus sagte, bleibt in meine Liebe. Hinke nicht mehr. Entscheide dich. Wie viel ist dir meine Liebe wert? wenn es dir wert ist, dann halte meine Gebote. Und dann denken wir automatisch an die 10 Gebote natürlich, aber das beinhaltet unendlich mehr als nur uns an die 10 Gebote halten. Es beinhaltet genau das, was ich an der Uni gelesen habe in einer kleinen Schrift. Autor ist unbekannt, aber es ging direkt ins Herz damals. Wenn Gott dich dazu berufen hat, in deinem Geist wirklich wie Jesus zu sein, dann wird er dich in ein Leben von Kreuzigung und Demut führen. Er wird so große Anforderungen an dein Gehorsam stellen, dass er dich nicht erlauben wird, anderen Christen nachzufolgen. Und oft wird es dir so scheinen, als dürften andere gute Menschen Dinge tun, die er dir verbietet. Andere können sich vielleicht selber rühmen, ihre Arbeit, ihren Erfolg, ihre Schriftstellerei, aber der Heilige Geist wird dir so etwas nicht erlauben. Und wenn du damit anfängst, wird er dich in eine tiefe Demütigung führen und du wirst dich selber und deine guten Werke verachten. Es mag anderen vergönnt sein, große Geldsummen zu verdienen oder eine Erbschaft zu machen oder im Luxus zu leben. Aber es kann sein, dass Gott dich von Tag zu Tag versorgt, weil er möchte, dass du etwas hast, was viel besser ist als Gold, nämlich eine hilflose Abhängigkeit von ihm. So hat er das Vorrecht, deine Bedürfnisse Tag für Tag aus seinem unsichtbaren Reichtum zu erfüllen. Der Heilige Geist wird ein strenges Auge auf dich haben, aber mit einer eifernden Liebe. Er wird dich zurechtweisen für kleine Worte oder Gefühle oder wenn du deine Zeit verschwendest, Dinge, worüber andere Christen nie beunruhigt scheinen. Werde dir also darüber im Klaren, dass Gott ein allumfassender Herrscher ist und das Recht hat, mit dir als sein Eigentum zu tun, was er will. Er ist dir keine Rechenschaft schuldig für die tausende Dinge, die deinen Verstand verwirren an seinem Handeln an dir. Gott wird dich beim Wort nehmen. Und wenn du dich völlig an ihn verkaufst, als sein Sklave, wird er dich mit einer eifernden Liebe umhüllen und er wird andere Menschen Dinge tun und sagen lassen, die er dir nicht erlaubt. Mach es ein für alle Mal klar, dass du es direkt mit dem Heiligen Geist zu tun hast und dass er das Vorrecht haben muss, deine Zunge im Zaum zu halten, deine Hand festzuketten oder deine Augen zu schließen in einer Art und Weise, wie er mit anderen nicht umgeht. Wenn du aber so vom lebendigen Gott in Besitz genommen bist, dass du im Innersten deines Herzens Gefallen und Freude findest an dieser sonderbaren, persönlichen, geheimen, eifernden Obhut und Leitung des Heiligen Geistes über dein Leben, dann hast du das Gefäß des Himmels gefunden. Wie viel ist dir die Liebe Gottes wert. Lass uns für 60 Sekunden in der Stille mit Jesus sprechen und dann schließe ich in ein Gebet ab. Vater, wir bitten um deine Erbarmen. Wir haben die Liebe Jesu manchmal so verachtet, für billig gehalten in unserem Herzen. Wir haben ihn betrübt. Und wir sind als Gemeinde dir schuldig, dass wir uns demütigen und um Vergebung bitten. Ich danke dir, dass deine Gnade größer ist als meine Sünde. Und wir wollen, Herr, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist, damit wir uns in deine Liebe ruhen und sicher sind. Und dadurch verfügbar sind in eine verlorene Welt. Und möge dein Heiliger Geist uns dazu bewegen, um deines Namens willen. Amen.